Das Begräbnis öffnet die Tore und einen Raum lang sahen wir die Wände der Zeit. So beginnt das Gedicht Zeitloses von Guy Helminger. Die Tagebücher der Tannen heißt der neue Gedichtband des Autors Guy Helminger. Und das ist bereits sein 7. Gedichtband. Später heißt es in diesem Gedicht Zeitloses, ich zitiere noch einmal, die Dauer aber stand als Tanne neben der Trauerhalle und ging langsam in Birke über. Guy Helminger ist bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Helminger.
Guten Tag.
Gedichte sprengen Räume und auch die Zeit, wie das zum Beispiel auch der Tod tut. Gedichte verwandeln also unser Leben. Aber in was wird da unser augenscheinliches Leben verwandelt?
Ich weiß gar nicht, ob das Gedicht selbst etwas verwandelt, aber es bietet die Möglichkeit, unser Denken, glaube ich, auf etwas hinauszuführen, und vielleicht ist das eine Verwandlung dann in unserem Kopf, hinauszuführen auf etwas, das nicht unbedingt direkt sagbar, sehbar, hörbar ist. Also auf ein Feld des Ahnens eher, auf etwas, das hinter dem ist, was wir unmittelbar wahrnehmen.
Aber ich habe doch auch eine ungeheure Macht, indem ich Gedichte schreibe, indem ich zum Beispiel ganz normal mit einem Kieselstein anfange. Ich schreibe das Gedicht und am Ende des Gedichtes ist dieser Kieselstein ein Vogel.
Ja, natürlich. Ich meine, der Schaffensprozess allgemein hat natürlich, also wenn man jetzt blasphemisch will, etwas Göttliches. Ja, ich glaube, dass zumindest in meinen Gedichten hat dieser Schaffensprozess gleichzeitig, ist das immer der Versuch, hinter die Dinge zu sehen, aber nicht einfach nur, als würde man in die Kulissen gehen, sondern wirklich zu versuchen, eine Erkenntnis zu erlangen über Ästhetik, was hinter dem Sein sein könnte. Also ich habe früher einmal gesagt, für mich ist Lyrik eine Art von Erkenntnistheorie. Nicht nur, um zu sehen, wie funktioniert Erkenntnis, sondern gleichzeitig, wie rekonstruiere ich Welt so, dass das, was mitgegeben ist, aber nicht unbedingt direkt sichtbar, dass das mit drin steckt.
Also wenn ich das zusammenfasse, werfen Gedichte Blicke hinter die Wirklichkeit oder hinter unser Verständnis von Wirklichkeit, also dieser ein- oder maximal zweidimensionalen Wirklichkeit?
Also ich würde sagen beides. Ich war immer ein großer Anhänger von Edmund Husserl, ja, von dieser Phänomenologie, der ja auch immer gesagt hat, wenn ich etwas von vorne sehe, dann ist das hintere aber mitgegeben, ja, und ich rekonstruiere es. Und genauso funktionieren für mich diese Rekonstruktionen der Augenblicke, die Ausgangsbasis sind von meinen Gedichten. Und dabei habe ich eben diese Doppelführung, einerseits zu gucken, wie funktioniert das, wie mache ich das, und gleichzeitig zu sehen, was liegt hinter dem, was ich da rekonstruiere.
Und was ist das Hintere? Was
ja, liegt wenn ich dahinter? Das wüsste, glaube ich, dann würde ich aufhören mit Gedichte schreiben.
Also das ist immer nur die Ahnung.
Es ist so der Augenblick, das kennen bestimmt viele Menschen. Ich hatte das zum Beispiel einmal am stärksten auf einer Reise im Jemen. Ich biege um eine Ecke in der Stadt Sanaa und plötzlich ist da das Glück. Das ist ein emotionaler Zustand, den man eigentlich kaum erfassen kann, der einen atemlos macht, der einen die Gänsehaut gleichzeitig aus allen, ja, über die ganze Haut treibt und einen trotzdem schwitzen lässt. Und also das ist so ein atemloser Augenblick. Und man weiß nicht, woher der kommt. Es ist ein ästhetischer Augenblick, aber er weist auch über etwas hinaus, finde ich. Und diese Suche, das ist für mich wirklich ein Moment, der sehr, sehr wichtig ist und wo das Gedicht hinlangt.
Und weil uns für solche Augenblicke die Worte fehlen, schreiben wir Gedichte?
Genau, würde ich schon sagen, weil ich versuche ja auch permanent nicht Dinge einfach zu beschreiben. Das Deskriptive interessiert mich nicht, sondern ich versuche ein Bild zu finden, was weit über diese Deskription hinausgeht. Ob mir das gelingt, sei dahingestellt, aber es ist der Versuch, weil so nämlich das Ästhetische die Brücke bildet über das Bild hinein in eine Dimension, die man nicht direkt sagbar nennen könnte.
Nun möchten wir aber auch ein Gedicht von Ihnen hören. Könnten Sie uns jetzt das vollständige Gedicht Zeitloses vorlesen?
Zeitloses. Das Begräbnis öffnete die Tore und einen Raum lang sahen wir die Wände der Zeit. Der Tote lag auf einem Tisch aus gepressten Minuten und wir verstanden, niemandem werden die Tage davonlaufen. Unter der Erde falteten die Maulwürfe die Nacht zu schwarzen Saiten, manche davon zu Spannlaken für die durchgelegene Rückenansicht der Waldböden. Die Dauer aber stand als Tanne neben der Trauerhalle und ging langsam in eine Birke über.
Vielen Dank. Das Spannende an Ihren Gedichten, finde ich, ist auch, dass Sie große Worte wie Zeit, Wünsche, Tod ja auf ganz Banales treffen lassen. Spannlaken oder in einem anderen Gedicht heißt es, sogar der Wind bremst in dieser Tempo-30-Zone, heißt es in dem Gedicht Blick übers Leben. Ist das so? Ist der Alltag auch die Sollbruchstelle unserer Träume und Existenz? Was ist das für eine Spannung?
Also ich glaube, die hat viel mit einer Art zu tun, vielleicht kann man es Animismus nennen, wenn man so will. Diese Beseelung von allem, die automatisch aber auch dazu führt, dass man versucht, das in den Griff zu kriegen und herunterzubrechen. Ja, wer jemals in Irland an den Klippen stand und Wind erlebt hat, ja, das ist so etwas Unfassbares. Da denke ich immer, ich muss diese Ode von Shelley, "Ode to the West Wind", hinausschreien. Und das ist so, so unfassbar, finde ich, dass man dann natürlich versucht, das runterzubrechen. Es ist nur Wind, ja. Und dann bremst er bei mir natürlich in der 30er-Zone. Also es ist dieses Wechselspiel von diesem Unsagbaren, das trotzdem irgendwie zu versuchen zu bändigen, zu verstehen, hineinzukommen, aber gleichzeitig wissend, dass diese Art der Selbstständigkeit von Natur oder wie man auch immer es nennen mag, etwas unfassbar Großes ist.
Und in welchem Verhältnis stehen da die Bedeutung der Worte und der Klang der Worte?
Also der Klang ist für mich natürlich immer sehr, sehr wichtig gewesen, weil das für mich ein elementares Element von Kommunikation ist und damit von Sprache. Und Literatur besteht ja aus Sprache. Ja? Also das ist schon sehr wichtig. Ich arbeite hier ja sehr oft dann mit Stabreim zum Beispiel, ja? Weil das so eine auch für mich so eine Art Furor mit hineinbringt. Ja? Das ist schon etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Und was auch eigentlich bedeutungstragend sein kann, ja, die Art und Weise, wie ich etwas ausspreche, sagt ja oft mehr darüber aus, als wenn ich den Satz neutral spreche. Die Bedeutung hingegen ist etwas, natürlich mache ich mir Gedanken, natürlich sagen diese Dinge etwas aus, aber ich finde es interessant und dafür sind für mich Gedichte auch da, eben gerade immer wieder darüber hinauszuweisen. Man muss bei der Lektüre das Gefühl haben, ich verstehe, was er sagen will, aber rundum ist eine große Aura von Spannung, von Möglichkeiten, von Hinübertreten in etwas. Das muss mitwirken. Und das geht über das Verständnis halt hinaus.
Und deswegen liest man Gedichte auch am besten laut oder
ja,
liest
absolut,
sie sich vor?
Ja, absolut. Da bin ich ein großer Fan von. Auch wenn man zu Hause für sich im Bett vielleicht noch schnell ein Gedicht liest, bevor man einschläft. Man muss das laut machen. Man sollte das auch mit der Prosa machen. Weil man einfach über diese Art des Lautlichen ganz anders in einen Text hineinrutschen kann, glaube ich.
Mögen Sie uns noch ein Gedicht vorlesen aus Ihrem Gedichtband?
Versuche. Das erste, das wir fanden, waren Begonien der Blackbox. Sepiafarbene Verse, Schiefblattgewächse, deren Rhetorik an Murmelrollen erinnerte. Im Jahr darauf zerkauten die Bienen den Sommer in ihren Wohnungswaben. Wir drangen in den Stock und füllten das Licht in unbeschriftete Gläser. Auch die Luxemburger Nationalbibliothek kaufte eins davon. Irgendwann kam uns die Idee, die Augen zu öffnen. Auf der Wiese wuchs die Sonne als Strauch. Es war eine Explosion von Begriffsmigränen und Blütenstaub. Ameisen trugen die grellen Blätter in den Wald. So entstand diese Lichtung, auf der wir unsere saftigsten Gedichte schrieben.
Vielen Dank. Ihr Gedichtband heißt Tagebücher, die Tagebücher der Tannen. Hat das auch damit zu tun, dass das oft so Alltagsnotizen, fast tagebuchartige Notizen sind, die Sie sich machen und aus denen dann nachher Gedichte werden?
Eigentlich weniger. Der Gedanke dahinter war der, was wir gerade schon angesprochen haben, wenn ich eine Tanne, einen Baum habe, dann hat er natürlich ein unfassbares Wurzelwerk unten drunter. Und da entsteht eigentlich alles. Und da sind die Notizen. Das heißt, man muss eigentlich viel tiefer als das, was man sieht, gehen. Es gibt so ein schönes Mondo, so ein Zen-Spruch, wo der Meister mit seinem Jünger über dem Meer sitzt und der Jünger sagt, boah, wie großartig das Meer ist. Und der Meister antwortet, ja, und dabei sehen wir nur die Oberfläche. Und genau so ist dieser Titel auch gedacht. Eigentlich Richtung Beseelung der Natur und gleichzeitig eben in die Böden hineingehen, um zu wissen, was das denkt, was über dem Boden ist.
Nun werden Sie am kommenden Dienstag im Kölner Literaturhaus Ihren neuen Gedichtband vorstellen. Moderiert wird der Abend von einem Musiker, von Markus Berges, von der Band Erdmöbel, also ein Songschreiber, moderiert an dem Abend. Das ist bei Ihren Gedichten eigentlich schlüssig, oder?
Ich finde das großartig. Ich finde das absolut großartig, weil eben natürlich nicht nur über die Musikalität, sondern wenn man die Texte von Markus Berges kennt, die er für Erdmöbel schreibt, dann merkt man, dass auch er gerne mit dieser Sprunghaftigkeit arbeitet, dass er gerne plötzlich Dinge so ganz leicht verdreht, sodass man nicht unmittelbar nur auf das guckt, was es bedeuten könnte, sondern eben dieses Mitgegebene auch immer mitliefert. Also ich finde, da hat sich ein Pärchen gut gefunden.
Vielen Dank, Guy Helminger. Die Tagebücher der Tannen, so heißt sein neuer Gedichtband. Erschienen ist das Buch im Verlag Edition Rugerup und es kostet 19,90 Euro. Und am kommenden Dienstag, wichtiger Termin, unbedingt vormerken, um 19.30 Uhr wird Guy Helminger seine neuen Gedichte im Kölner Literaturhaus am großen Griechenmarkt vorstellen. Moderiert wird der Abend von Markus Berges von der Band Erdmöbel. Vielen Dank.
Bitte.